So, liebe Brüder und Schwestern, auch von meiner Seite einen herzlichen Gruß. Das ist jetzt die fünfte Einheit des Eheseminars. Aber ich will die mal versuchen, so zu gestalten, dass auch alle, die jetzt nicht dabei waren, noch ein paar kleine Ausschnitte aus den bisherigen Seminareinheiten mitbekommen. So, das Einzige, was mir Sorgen macht, ist die Uhr. Denn bei dem Thema gibt es so viel zu sagen, dass man schnell bei 2 Stunden ist. Ja, aber keine Angst. Wir steigen ein, wenn es hier losgeht. Ah, es ging schon längst los, ohne dass ich es gemerkt habe. Ja, wunderbar, das ist der biblische Satz, der dieser Ansprache zugrunde legt. Und da ist wirklich jedes Wort wichtig und wir gehen mal schrittweise durch diese Aussage durch. Darum, schon dieses Wort darum ist ganz wichtig. Wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen? Anhangen ist ein etwas schwieriges Wort. Wir sind ja kein Anhängsel am Hals unserer Frau. Aber was das bedeutet, will ich dann auch gleich erläutern. Und sie werden eins sein. Luther hat übersetzt, ein Fleisch sein, aber das versteht ja heute überhaupt niemand mehr. Und wenn überhaupt, dann denkt man an das Sexuelle. Aber im Hebräischen heißt das Wort Basar und das heißt Person. Sie werden eine Person sein. Das ist auch ziemlich geheimnisvoll. Also wir haben ja einiges vor, wenn wir dieses Wort verstehen wollen. Gebetet haben wir, da möge der Herr jetzt das Seine dazu zutun. So, ja, fangen wir mal an. Warum sich eigentlich der Mann zur Frau hingezogen fühlt. Das gilt ja nun, das haben wir ja auch besprochen, nicht unbedingt für jeden Mann. Es gibt da ja, das wissen wir, gleichgeschlechtliche Empfindungen. Das sollte man jetzt auch gar nicht moralisch beurteilen. Das ist ein Problem der Persönlichkeitsentwicklung, der Persönlichkeitsausreifung. Nur der zum Mann ausgereifte Junge ist ja innerlich frei für die Begegnung mit der Frau und umgedreht auch. Nur das Mädchen, das innerlich heranreift zur Frau und diesen Reifungsprozess durchgemacht hat, kann sich öffnen für eine Begegnung mit dem Mann. Also ist es wichtig, dass wir gerade auch im jugendlichen Alter unseren Kindern helfen und Enkelkindern, dass diese Reifungsprozesse funktionieren und gut ablaufen, dass sie Vorbilder haben. Reifung geschieht immer durch Vorbild. Ich bin dankbar, dass ich den Pastor Heinrich Kemner in Krelingen über 15 Jahre erleben konnte. Ich war dann schon fast in der Gefahr, alles zu kopieren, was er da so von sich gegeben hat. Und er sagte mir mal, Joachim, kapieren ist die Devise, nicht kopieren. Wie er räuspert, wie er spuckt, hat der Kemner abgeguckt. Also darum geht es nicht. Aber ein Vorbild zu haben, ist für die Seele wichtig. Ja. Denn die Seele wird sich ja auch entwickeln und entfalten. Und das macht sie, wenn sie sich orientieren kann. Ja, normalerweise, und davon reden wir jetzt, fühlt sich ein Mann zur Frau hingezogen. Ich fühle mich auch jetzt schon wieder zu meiner Frau hingezogen, obwohl ich erst ein paar Stunden von ihr getrennt war. Und die Antwort finden wir in diesem kleinen Wort darum. Ja, darum. Warum? Wer die Bibel kennt, gleich die ersten Seiten, der weiß, dass der Zusammenhang hier besteht in der besonderen Operationstat, die Gott da ausgeführt hat an Adam. Er hat ihm einen Tiefschlaf zugewiesen und in diesem Tiefschlaf greift Gott in den Mann ein und nimmt ihm etwas weg. Das ist sehr interessant. Nimmt ihm etwas weg. Ein Mann, ich sage das schon jetzt in den Seminareinheiten, ist eigentlich ein defizitäres Wesen. Ja, danke. Ist jetzt ein etwas kompliziertes Wort. Aber defizitär heißt ja nichts anderes, als dass ihm was fehlt. Dem Mann fehlt was zu seinem Glück. Und Gott hat es so eingerichtet. Er nimmt ihm etwas weg und macht daraus ein Gegenüber, macht daraus eine Frau. Und man müsste genau sagen, macht ihm seine Frau. Gott denkt immer kommunikativ. Und wir kriegen genau den Partner, der zu uns passt. Obwohl wir das manchmal gar nicht verstehen. Denn Gott handelt am Ehepartner und durch den Ehepartner an uns. Auf eine ganz geheimnisvolle, seelsorgerliche Weise. Aber das Entscheidende jetzt zum Einstieg ist tatsächlich diese Anziehungskraft, die man sich gar nicht so richtig erklären kann. Ich fühle mich zu meiner Frau hingezogen. Und da und dort gibt es dann Streit. Dann ist die Anziehungskraft ein bisschen eingeschränkt. Aber am nächsten Tag ist sie wieder da. Erstaunlicherweise. Das hat Gott wirklich so einprogrammiert, in die Gene hineingelegt. So würde man das heute sagen. Und wie gut ist es, denn in diesem Darum steckt das Geheimnis, dass Ehen überhaupt halten. Man redet da so viel von den Ehen, die nicht halten. Aber es gibt ja erstaunlicherweise mehr Ehen, die halten, als Ehen, die nicht halten. Das ist ein Wunder. Mein alter Adam lebt in mir und in meiner Frau lebt die alte Eva. Wir sind und wir bleiben auch als Christen Egoisten. Und trotzdem sind wir jetzt tatsächlich schon fast 58 Jahre zusammen. Das ist ein Wunder vor dem Herrn. Ich bin verwöhntes Einzelkind. Bei mir ist es ein doppeltes Wunder, dass ich meiner Frau zur Seite geblieben bin, ihr treu bleiben konnte. Ja, darüber wollen wir schon mal sehr dankbar sein, dass Gott die Ehe gestiftet hat und dass er sie zusammenhält. Das kriegen wir nicht hin aus eigenen Kräften. Wir finden viel zu viel Anlässe, ja, an dem anderen herumzumäkeln. Und dann wächst der Bauch. Meine Frau guckt mich jetzt schon öfters an. Gestern habe ich sie angerufen. Soll ich noch Abendbrot essen? Ich war in einem Hotel untergebracht. Sagt sie, hast du heute Kaffee getrunken, heute Nachmittag? Hast du Kuchen gegessen? Habe ich gesagt, ja, zwei Stück. Nein, dann verzichte auf das Abendessen. Da hat sie recht. Also, wir entwickeln natürlich Gewohnheiten und Äußerlichkeiten und vieles andere und Streitfälle, die dann zentrifugal sind, also uns auseinandertreiben. Und trotzdem bleiben wir zusammen. Ein Wunder vor dem Herrn. Der Grund ist tatsächlich der, dass uns Männern was fehlt, und das kann man auch anders ausdrücken. Gott macht die Frau uns Männern zur Hilfe. Und das bedeutet mit anderen Worten, er macht uns Männer hilfsbedürftig. Auwei, das geht uns Männern schwer ein. Hilfsbedürftige Wesen sollen wir sein. Na sowas. Männer bauen sich ja innerlich vor ihrem eigenen Auge immer sehr auf. Hilfe wie? Na Moment mal. Also, ich bin der Mann und das Problem ist dazu da, um es bewältigt zu werden. Ärmel werden hochgekrempelt. Also das ist uns Männern sehr fremd, dass wir hilfsbedürftig sein sollen. Und wir sind es. Wir sind es. Wir haben das ja an vielen Beispielen uns klar gemacht. Wir müssen doch ein Mann werden nach dem Bild Gottes. Wie sollen wir das denn schaffen? Verantwortungsfähigkeit lernen. Für meine Frau, für die Kinder da zu sein. All das, was ich denke, plane, verdiene, meine ganze Zeiteinteilung, meine Hobbys, all das so hinzudrehen und hinzuentwickeln, dass ich damit meiner Frau und meinen Kindern etwas Gutes tue, das kriegt kein Mann aus sich heraus hin. Das ist eine Hutnummer zu groß. Und da ist es sehr vernünftig, wenn wir an einer Stelle unseres Lebens mal zugeben, das kriegen wir nicht hin. Wir sind hilfsbedürftig. Wir brauchen jemanden, der uns tatsächlich in diese Richtung weist und der uns Hilfe gibt und der uns im richtigen Moment das richtige Ermahnungswort gibt und im richtigen Moment das richtige Ermutigungswort. Wir haben das ja behandelt. Ja, wenn der Mann stolz, weil ihm immer wieder was im Beruf gelungen ist und er vor der nächsten Beförderung steht, nach Hause kommt und vor Stolz gar nicht weiß wohin, unter der Decke schwebt, dann muss die Frau ihn runterholen. Ja, also mit einem gewissen fraulichen Realismus, dort gehörst du hin. Ja, behalte mal die Bodenhaftung. Wenn dir hier was gelingt und tatsächlich wieder eine Gehaltserhöhung ansteht, dann hast du das doch nicht deinem Einsatz zu verdanken, das hast du Gott zu verdanken, der dir diese und jene Stufe geholfen hat, weiterzukommen. Also, da brauchen wir Männer eine Ernüchterung. Wir stilisieren uns ja immer ziemlich hoch. Wir haben das Stichwort Selbstverliebtheit des Mannes ja traktiert. Warum haben die mich eigentlich noch nicht als Bundeskanzler erkannt? Ja, das läuft so in jedem Mann mit. Und das tut uns Not, das tut uns gut. Wenn wir auf den Teppich der Tatsachen kommen oder wenn wir in schlechter Stimmung sind. Und weil unser Chef vielleicht schon wieder was an uns herumgemäkelt hat. Oder, ja, es gibt ja auch noch schlimmere Dinge. Ja, dass sich eine Krankheit ankündigt oder dass ein Kind plötzlich beschließt, einen ganz eigenen Weg zu gehen und ich habe keinen Einfluss mehr. Das sind bittere Momente. Und wenn dann die Frau sieht, Mensch, der liegt ja am Boden, seelisch. Der braucht jetzt eine Aufmunterung. Der muss sich ja aufheben. Der läuft ja senkrecht unter dem Teppich lang. Der muss ja wirklich jetzt ein Trost, ein mutmachendes Wort kriegen. Und dann betet sie, Jakobus 1,5, um Weisheit. Und dann kriegt sie die Weisheit und dann sagt sie ihm im richtigen Tonfall das richtige Wort. Richtige Worte allein genügen nicht. wenn die Frau so einen erzieherischen Ton hat, ja, von oben kommt, verschließt sich der Mann. Aber wenn sie ihm das liebevoll und freundlich sagt und vielleicht auch mit einem guten Argument, dann hört er zu. Also, ein hilfsbedürftiger Mann, da fällt uns kein Zacken aus der Krone, wenn wir Männer das heute aus dieser Predigt mitnehmen. Und wenn wir erkennen, dass wir den besten Ratgeber aller Zeiten bei unseren Frauen haben. Das müssen Männer auch erstmal, ich sag mal, schnallen, was sie für einen Schatz in Gestalt ihrer Frau haben. Und dass sie nicht zum Onkel, nicht zum Freund und nicht, ja, auch nicht zum Gemeindepastor und so weiter in erster Linie gehen müssen von Pontius Pilatus, sondern dass sie in ihrer Frau den besten Ratgeber aller Zeiten haben. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich das ziemlich bald, ich sage nochmal, geschnallt habe. Ja, und ich habe vielleicht doch nach 57 Jahren auch einen gewissen Erfahrungswert. Es lohnt sich, auf den Rat der Frau zu hören. Denn sie ist mir ganz persönlich von Gott zugeordnet, zugewiesen, zugestellt als mein bester Ratgeber, als meine beste Helferin. So, ja, das ist die Anziehungskraft der Geschlechter. Die bezieht sich natürlich dann auch auf das Sexuelle, die bezieht sich auf das Seelische, die bezieht sich auf alle Bereiche unseres Lebens. Und das hat Gott so gewollt und so eingerichtet. Ja, und damit tritt dann der Mann, wenn er sich zu seiner Frau stellt und die beiden dann auch den Ehebund eingehen, in eine neue Prioritätenliste. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber ja, theoretisch kapieren das viele, aber praktisch ist es dann doch nicht so. Bis zur Hochzeit ist ja nun bekanntlich das Elternhaus für mich der große Orientierungspunkt und Quellpunkt meines Lebens. Nach der Hochzeit sollte das der Ehepartner sein. Ja, das wird wahrscheinlich jeder, der hier sitzt oder der hier zusieht oder zuhört, sofort unterschreiben. Aber die Praxis sieht leider ganz anders aus. In wie vielen Ehen mischen die Eltern noch ein entscheidendes Wort mit? Ja, und haben noch nicht gelernt, sich zurückzunehmen und zurückzuziehen. Also dieses Dreieck wird uns jetzt durch die ganze Predigt ein Stückchen begleiten. Und ich werde dann auch ein paar Beispiele dazu erzählen. Und wir fangen gleich damit an. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Ist ja interessant. Verlassen, ja, funktioniert ja gar nicht immer so im räumlichen Sinn. Ja, dann hat man sich entschlossen, ein Zweifamilienhaus zu bauen und die Eltern geben das Geld. Und dann geht das ein paar Jahre gut oder auch nicht. Und es stellen sich Probleme ein. Wir wollen dann gleich ein bisschen drüber nachdenken. Also, das Verlassen ist nicht so einfach. Jetzt habe ich gelesen, 35 oder 45% der jungen Männer bis 25 schätzen es, zu Hause zu bleiben. Ja, also keine Miete, immer ein schönes Essen und eine Mama, die einen treu umsorgt, das ist auch gar nicht so hässlich. Ja, also ich kann da nicht mitreden, ich bin mit 16 Jahren von zu Hause weg, aus allerlei familiären Gründen hat mich mein Vater damals nach West-Berlin gebracht und ich kam in ein Heim. Also Hotel Mama habe ich in dem Sinne nie genossen, Aber ich kann mich so in etwa hineinversetzen in die Bequemlichkeit. Das hört sich alles ganz nett an, aber wir wollen mal die Schattenseiten bedenken. Wir wollen mal überhaupt ein bisschen tiefer blicken. Was ist denn in dem Verlassen alles drin? Da geht es doch gar nicht in erster Linie um ein räumliches Verlassen. Da geht es um eine Prioritätenverschiebung und es geht um eine Infragestellung des Ehebildes, des Vaterbildes, des Mutterbildes, all dessen, was ich da im Elternhaus erlebt habe, was mich geprägt hat. Wir haben schon in manchen Ehegesprächen gemerkt, ja, wie sich junge Männer versuchen, noch aus ihrem Vaterbild zu lösen. So wie mein Vater will ich auf gar keinen Fall werden. Auch Mädchen, auch junge Frauen sind kurz in die Ehe getreten und dann ja, wird ihnen klar, dass sie doch sehr, sehr viel an Charakter- und Wesenszügen und Verhaltensmustern ihrer Mutter noch mit sich rumschleppen. Das ist alles gar nicht so einfach. Und das Wort Gottes sagt, verlassen, verlassen. Naja, klingt vielleicht alles ein bisschen hoch und steil. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Mein Lieblingsessen ist, habe ich schon gesagt, Thüringer Klöße mit Rotkraut. Ich bin in Sachsen aufgewachsen. Natürlich ein schönes Rinderstück dazu. Damit kann man mich begeistern. Meine Mutter hat bis 99 gelebt. Eigentlich haben wir unser Haus so gebaut, dass sie zu uns hätte kommen können, aber als es fertig war, wollte sie nicht mehr. Hat sie gemeint, ach, ich fühle mich in Leipzig doch ganz wohl, ich bleibe mal dort. Na gut, wir sind dann öfters hingefahren, wir wohnen ja in Walsrode. Und meine Mutter hat mich immer überrascht mit meinem Lieblingsessen. Ja, das gebe ich ja gern zu, dass das auch mit ein Grund war, öfters mal dahin zu fahren. Ja, aber eine Szene ist mir dann doch sehr in die Knochen gefahren. Wir waren wieder mal dort. Ich sehe mich noch mit meiner Frau am Tisch sitzen, wieder das Lieblingsessen serviert. Ich lasse es mir schmecken. Meine Mutter geht in die Küche und ich sage zu meiner Frau, du, das Rotkraut, das musst du bitte so machen, wie meine Mutter hier es macht. Da schluckt meine Frau und wollte was sagen, konnte aber nicht, weil meine Mutter schon wieder reinkam. Aber als sie dann das nächste Mal draußen war, sagt meine Frau, das will ich dir sagen, ich werde das Rotkraut niemals so machen. Das ist ja total zerkocht, da ist ja überhaupt nichts mehr drin. Und diese Energie, die dahinter steckte und diese Emphase, die hat mich ziemlich erschüttert. Ich dachte, es geht ums Rotkraut. Nein! Meine Frau hat das viel ernster genommen. Die wollte nicht verglichen werden. Und das hat bei mir dann Klick gemacht. Ich habe meine Mutter noch nicht verlassen. Innerlich, ja? Ich messe meine Frau, ohne dass ich es merke und ohne dass ich es will, an meiner Mutter. Und das geht nicht und das darf ich nicht. Und das nimmt meine Frau mir krumm, mit Recht. Also, kleines, sehr materielles Beispiel. Aber ich denke mal, es zeigt die tiefe Verankerung unserer Seele. Der erste Mann im Leben einer Frau ist der Vater. Und die erste Frau im Leben eines Mannes ist die Mutter. 20 Jahre plus minus. Werden wir von den Eltern geprägt, ob wir es wollen oder nicht. und schleppen diese Prägung durch das Leben hindurch. Und das Wort Gottes sagt, verlassen. Ich denke, wir sind alle gut beraten, an dieser Stelle nochmal nachzudenken, ob dieser Prozess überhaupt schon angefangen hat oder ob er stecken geblieben ist. Oder, ja, vielleicht, hoffentlich, erfolgreich gemeistert wurde. Das Verlassen ist wirklich ein Akt. Mir steht da eine Situation vor Augen, wurde uns in einem Ehegespräch mal gesagt, zwei Familienhaus. Die Mutter ist Witwe, wohnt oben, das junge Ehepaar wohnt unten. Neugebautes Haus. Aus irgendwelchen Gründen hat die Mutter noch den Schlüssel zur unteren Wohnung behalten und kommt einmal in der Woche runter, steckt den Schlüssel in die Wohnungstür und geht gar nicht rein, öffnet nur die Tür, ruft zu ihrer Schwiegertochter, ich gehe zum Markt, soll ich dir was mitbringen? Ist eigentlich nett. Und nach ein paar Wochen ist die Ehe vor dem Scheitern. Die junge Frau wird immer missmutiger, kommt sich blöd vor, das jetzt ihrem Mann zu sagen, aber dann kommt das doch mal auf den Tisch und sie besprechen das. Ich halte das nicht mehr aus, dass deine Mutter den Schlüssel hat. Ich fühle mich hier in dem Haus überhaupt nicht mehr wohl. Und wenn du nichts machst, also dann sehe ich schwarz. Also sehr heftige Auseinandersetzungen. Und irgendwie kommen die beiden dann zu uns, ich glaube am Rande eines Eheseminars. Und ja, dann denke ich, Mensch, hier muss ja wirklich was geschehen. Und ich sage zu dem jungen Mann, sagen Sie mal, Sie haben das jetzt hier schon ein paar Monate miterlebt und Ihre Frau leidet und Sie machen nichts. Da sagt er zu mir, was soll ich denn da machen? Sag ich, was? Sie fragen, was Sie da machen sollen. Gehen Sie zu Ihrer Mutter und knöpfen ihr den Schlüssel ab, aber sehr schnell und sehr deutlich. Sagt er, nee, das mache ich nicht. Meine Mutter hat über 200.000 in das Haus gesteckt. Wenn ich so jetzt auftrete ihr gegenüber und das Verhältnis zu ihr kaputt mache, dann wird es erst richtig schlimm. Das war so sein Argument. Ich sage, Moment mal. Haben Sie eine Doppelhochzeit gefeiert? Mit Ihrer Mutter und mit Ihrer Frau? Haben Sie noch nicht kapiert, dass Sie als Ehemann jetzt dafür verantwortlich sind, dass es Ihrer Frau gut geht? Also das war eine richtig heftige Auseinandersetzung. Und ja, da hat er sich gewunden hin und her. Und ich sage, Sie kommen nicht drum rum. Schützen Sie Ihre Frau vor diesen Gefühlen. Sie wird damit nicht fertig. Und vertrauen Sie dem Herrn, dass Sie den richtigen Weg gehen. Wenn Sie jetzt zu Ihrer Mutter gehen. Oh, der sagte, Mann, da brauche ich aber viel Mut. Ich sage, ja, den kriegen Sie, wenn Sie beten. Und drei Wochen später kam ein Anruf und ich sage, na, wie war es denn? Er sagte, wissen Sie was? Es war ganz anders, als ich dachte. Meine Mutter, die sagte zu mir, natürlich, selbstverständlich hast du deinen Schlüssel. Entschuldigt bitte, dass ich nicht selber auf die Idee gekommen bin. Und ich sage, sehen Sie, Gott bestätigt genau sein Wort auch an dieser Stelle. Verlassen! Sie sind jetzt für Ihre Frau zuständig und alles andere managt Gott. Ja, so ein kleines Beispiel. Da könnten wir Dutzende erzählen. Ja, das sind die Fehlprägungen. Wer seine Hand an den Flug legt, das ist natürlich auch ein wunderbares Wort. Und wer in die Ehe einsteigt, der soll wirklich nach vorne blicken. Und all das, was er in seiner Jugend erlebt hat, an Defiziten oder meinetwegen auch an Glücksmomenten, das ist Vergangenheit. Jetzt guck doch mal bitte schön nach vorne. So ein wunderbares Wort. Haben wir eigentlich schon mal festgestellt, dass die Christen die einzigen sind, die Vergangenheit haben? Mir ist das klar geworden. Das deutsche Wort Vergangenheit ist ja so inhaltsschwer. Da ist etwas weg. Das können aber nur Christen sagen. Weil das Blut Jesu die einzige Macht der Welt ist, die wirklich Vergangenheit vergangen macht. Das ist weg, ersäuft. Ein Nichtchrist kriegt das gar nicht hin. Der wird zeitlebens geprägt von seiner Vergangenheit. Bis in die Träume hinein. Ich weiß noch meine vorchristliche Zeit, was ich da für wüste Träume gehabt habe. Ich habe öfters von der Flucht aus der DDR geträumt. Ja, plötzlich steht da so ein Fopo da und will mich abknallen. Und ich wache schweißgebadet auf. Manometer. Aber seit ich Christ bin, weg. Vergangenheit ist weg. Ich habe eine verfuschte Jugend. Ich bin von der Schule geflogen, ich war kriminell. Wenn ich das ausbreite, werde ich hier niemals mehr wieder eingeladen. Also, aber es ist weg. Es ist weg. Wir dürfen nach vorne blicken. So, das Freigeben ist die andere Seite der Medaille. Wir Eltern sind aufgerufen, unsere Kinder freizugeben. Ich muss mir auch immer wieder klar machen, die Erziehungszeit ist zu Ende. Ich weiß noch, vor langer Zeit, ach, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, gab es eine Szene, ich denke mal, das war die Verlobungsfeier oder eine Trauungsnachfeier, irgend sowas mit unserem Großen. Der ist jetzt schon weit über 50. Und das fand bei uns zu Hause statt. Sehr schöne Feier. Und wir kommen dann zu sprechen auf die Wohnungseinrichtung des jungen Paares. Und in dem Moment fällt mir ein, dass wir da in unserem, wir haben so einen schönen großen Lagerraum, dass wir da noch zwei Sessel haben, die ich schon längst loshaben wollte, die aber neu bezogen waren. Naja, also jetzt kommt die Debatte, was stellen die jungen Leute jetzt in ihr Wohnzimmer und stellen fest, ja, da haben wir noch gar nichts. Ich sage, Elmar, wir haben doch die zwei Sessel, die würde ich gerne euch geben. Sagt er, diese Sessel, diese grünen Sessel, die habe ich noch nie gemocht, die will ich nicht. Was, sage ich, die willst du nicht? Sollen die Gäste sich auf den Boden setzen? Wie stellst du dir das denn vor? Also ich habe mich richtig ereifert. Jetzt guck dir doch die Sessel wenigstens noch mal an. Und er kontert. Ich will sie nicht und ich werde die nicht nehmen. Ja. Die schöne Stimmung der Familienfeier war im Eimer. An diesen zwei blöden Sesseln. Und mitten auf dem Höhepunkt des Streits wird unser Sohn ganz still, guckt mich an. Brauchte gar nichts zu sagen. Ich wusste, was er meint. Freigeben. Freigeben. Die Erziehungszeit ist zu Ende. Ich habe überhaupt gar kein inneres Recht mehr, hier hineinzureden. Das war das erste Mal, wo ich das exerziert habe. Und ich danke dem Herrn und unserem Sohn bis heute, dass das nicht eine Dauerauseinandersetzung geworden ist. Ja, das ist gar nicht so einfach. Anderes Beispiel. Auch Zweifamilienhaus. Also die Zweifamilienhäuser, die haben es so an sich. Da wohnt die Mutter unten, das junge Paar wohnt oben. Das Haus ist so gebaut, das ist alles nicht erdichtet, also ist alles so gewesen. Das Haus ist so gebaut, dass es in die Straße hineinblickte. Der Sohn der Mutter kommt jeden Tag 4:30 aus seinem Betrieb und läuft. Sie guckt immer um die Zeit raus, sieht ihn, setzt den Kaffee auf und dann ist er allmählich da und sie öffnet das Fenster, du, dein Kaffee ist fertig. Und er kommt, lässt sich die Tasse Kaffee schmecken und geht dann hoch zu seiner Frau. Deren Miene wird immer eisiger. Und die Ehe kommt in eine große Krise. Die Ehe, die war noch gar nicht so alt, aber die Krise war schon ziemlich groß. Und wir kriegen das dann mit. Und ja, ich sage, Manometer, was haben Sie mit dieser Tasse Kaffee angerichtet? Wissen Sie denn nicht, dass die Erlebnisse des Tages, alles, was sich so angesammelt hat, zunächst mal in das Ohr ihrer Frau gehört und nicht in das Ohr ihrer Mutter? Der wollte das auch zunächst bagatellisieren. Die Tasse Kaffee, meine Frau soll sich nicht so haben. Nein, sage ich, hier laufen ganz andere Probleme ab. Sie degradieren ihre eigene Frau. Das hat er kapiert. Aber im Grunde genommen war es gar nicht unbedingt nur sein Problem. Es war zumindest halbe das Problem dieser Mutter. Die hat sich doch bitteschön nicht mehr um ihren Lieblingssohn zu kümmern, dass sie ihn frisch von der Arbeit abfängt. Das geht einfach nicht. Hier sitzen die Prioritäten schief. Naja, aber das ging dann ja nochmal ganz gut. Schwierig wird es, wenn Geldangelegenheiten mit einer Rolle spielen. Nochmal ein praktisches Beispiel. Ein älteres Paar, so um die 50, wohnt in einer prachtvollen Villa bei dem schon mittlerweile über 30 Jahre älteren Vater, der aber so ziemlich resolut und patriarchenhaft auftritt. Und die Frau fühlt sich zunehmend nicht mehr wohl in dieser Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Alte, sage ich mal, Hochachtung vor dem Alter will ich ja nicht vergessen, aber in diesem Fall war das wirklich ein unangenehmer Patriarchentyp, dass der immer kommandierte. Ja, also der 50-jährige Sohn musste Rasen mähen, wenn es dem Vater gefiel und, und. Also viele Begleiterscheinungen und die Frau fühlt sich nicht mehr wohl. Und wir kommen ins Gespräch. Und ich sage, das können Sie doch nicht mit angucken, jetzt schon jahrelang, dass Ihre Frau unter der Situation leidet. Da sagt er, was soll ich denn machen? Ja, also wieder, typische Frage. Braucht nur ein bisschen nachzudenken, dann käme er alleine drauf. Und dann sage ich, ja, Sie müssen hier eine Lösung schaffen. Entweder treten Sie Ihrem Vater gegenüber und sagen, bitteschön, dass er sie nicht mehr kommandieren darf, oder sie ziehen aus. Ah, dann zog er seine Trumpfkarte und sagte, ja, was meine Frau Ihnen noch nicht gesagt hat, wir wohnen dort mietfrei. Aha, sag ich, da läuft der Hase. Wegen dieser mietfreien Situation, ja, setzen Sie also Ihre Ehe aufs Spiel. Gucken Sie mal Ihre Frau an. Da braucht man gar nicht genau hinzugucken, wie die leidet. Und das alles wegen dieser paar Kröten. Also das war dann auch ein ziemlich unangenehmes Gespräch, weil er es nicht einsehen wollte. Also die Finanzen spielen oft eine unterirdische, miese Rolle und das muss auf den Tisch und man muss drüber reden. Und Christen sollten in der Lage sein, das Problem zu lösen. Ja, die Ehe steht über der Eltern-Kind-Beziehung. Das müssen viele, viele Ehen noch lernen. Wie viele Ehen haben wir schon erlebt, wo dann entweder die Frau oder der Mann sich dann am Telefon ausweint bei der eigenen Mutter und bei dem eigenen Vater und dann stundenlange Gespräche geführt werden, wo das gar nicht kapiert wurde. Du bist jetzt für deinen Ehepartner zuständig und dein Ehepartner ist für dich zuständig und ihr müsst eure Probleme erstmal zu zweit lösen mit Gottes Hilfe, aber doch nicht andauernd alte Elternbeziehungen jetzt auffrischen. Also bitte, dass mich keiner missversteht. Ich habe ja nichts gegen die Eltern. Und ich kenne auch das Gebot, die Eltern zu achten und zu ehren. Aber hier müssen doch Prioritäten endlich mal ernst genommen werden. Die Ehe ist nächst der Beziehung zum Herrn die wichtigste Lebensbeziehung, in die mich Gott hineinruft. Und das hat Konsequenzen. Die Ehe ist eine Stiftung Gottes, nicht nur ein Vertrag. Aber viele meinen, Ehe ist ein Vertrag. Und Vertrag, ja, was ist ein Vertrag? Ist natürlich auch eine nützliche Sache. Aber einen Vertrag kann ich ändern. Einen Vertrag kann ich auch auflösen, wenn mir die Bedingungen nicht mehr passen. Ja, und dann kommt die Scheidung. Ja, wir haben uns geirrt. Ja, wenn ich sowas höre. Wir haben uns geirrt. Ich werde dazu jetzt gleich dann noch ein paar Sätze sagen. Aber es ist schief gestrickt, wenn ich die Ehe als einen Vertrag, als ein zwischenmenschliches Produkt ansehe. Nein, ist sie nicht. Sie ist ein göttliches Produkt, hat Gott eingesetzt. Und eine Stiftung, weiß nicht, ob hier die Gemeinde eine Stiftung hat, als Gemeindehilfsbund, wir haben eine Stiftung gegründet. Eine Stiftung hat besondere Gesetze, besondere Satzungen, besondere Richtlinien. Die kann man nicht so ohne weiteres ändern. Und die Stiftung der Ehe, die lässt sich überhaupt nicht ändern. Das hat Gott so gemanagt und so durchdacht. Es gibt nichts Perfekteres zum Zusammenleben zwischen Mann und Frau wie die Ehe. Also, da sollte man die Gebrauchsanweisung Gottes kennen, damit die Ehe wirklich gut funktioniert. Die Stiftung ist ein einseitiger Akt, ein unveränderlicher Akt und ein unkündbarer Akt. Und wenn das schon im zwischenmenschlichen Bereich gilt, wie viel mehr gilt das dann im Blick auf Gott? Also bitte keine Scheidungsgedanken entwickeln. Und wenn die mal kommen sollten, ach, die kamen auch bei mir in 57 Jahren, da kommen so allerlei Gedanken. Wenn solche Gedanken kommen, kann ich nur einen Tipp geben, einen kräftigen Tritt in den Hintern. Und dann sind die Gedanken wieder weg. Ja, das ist keine Lösung, ja. Scheidungen verlagern Probleme, ohne dass sie sie lösen. Das ist das Problem. So, jetzt kommen wir mal zu dem zweiten großen Stichwort, zu dem Anhangen. Wie gesagt, klingt ein bisschen blöd, der Mann soll seiner Frau anhangen. Mir fällt aber auch kein besseres Wort ein. Was kann man denn dafür nehmen? Im hebräischen Urtext heißt es ankleben. Das klingt dann noch blöder. Also Gott klebt die zwei zusammen mit einem göttlichen Uhu. Und der hält noch ein bisschen besser als der irdische Uhu. Also mir fällt kein besseres Wort ein. Jedenfalls ist damit gemeint, dass Gott selbst Mann und Frau in der Ehe ganz fest zusammenfügt. Na, jetzt fällt mir das Wort zusammenschweißt ein. Das ist vielleicht auch ganz gut, aber schweißen ist eigentlich auch nicht so ein tolles Wort. Also es gibt da vielleicht kein adäquates Wort im Deutschen, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Gott hält seine Hand schützend über der Ehe. Und deswegen wollen wir uns mal Gottes Aktion etwas näher angucken, wie es so zu diesem Anhangen kommt. Gott führt zusammen, das wollen wir als Christen doch immer wieder neu glauben, dass Gott im Hintergrund managt und die Regie führt, wenn wir uns kennenlernen. Meine Frau und ich, wir waren ja meilenweit weg vom Reich Gottes, als wir uns kennengelernt haben und haben natürlich viele, viele Fehler gemacht in den ersten Ehejahren, was nicht heißt, dass wir jetzt keine Fehler mehr machen. Aber im Nachhinein möchte ich das schon festhalten. Gott hat uns zusammengeführt. Ja. Wir sollten nicht nur an Christen denken. Nein, die Ehe ist ein allgemeines, köstliches Segensgut, das Gott in diese Menschheit hineinstiftet. Das finde ich großartig. Wir haben das auch in diesen Tagen mal kurz behandelt. Auch Nichtchristen können eine gute Ehe führen. Da staunt man manchmal. Ja, und da wachsen die Kinder und der Wohlstand wächst und das dritte Auto steht vor der Tür und keine Krankheit und im Beruf funktioniert alles. Und dann sitzt der Nichtchrist im Nachbarhaus und guckt sich das an und kann es nicht mehr fassen. Das sind wir oft kleinkariert. Aber Gott lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten. Der ist viel größer und viel liebevoller, als wir uns das vorstellen. Und auch Menschen, die ihn einen guten Mann sein lassen mit einem weißen Bart und nicht mal zu Weihnachten auf die Idee kommen, in die Kirche zu gehen, die hat er genauso lieb. Genauso lieb. Wie ist denn das eigentlich mit uns? Haben wir Nichtchristen genauso lieb wie unsere Glaubensgeschwister? Ich empfehle, mindestens einmal im Jahr einen Nachbarschaftsabend zu organisieren und die Liebe mal wirklich den Nachbarn zu zeigen. Es gibt da so viele Möglichkeiten. Ja, Gott führt zusammen, auch wenn die beiden noch gar nichts von ihm merken und wissen, sondern erst im Nachhinein kapieren. Wunderbar, wenn man das so sagen kann. Und dann fügt er zusammen. Wann tritt man eigentlich in die Ehe ein? Das ist ja auch so eine Frage, die unter Christen umstritten ist. Manche sagen, ja, mit dem Intimen begründet man die Ehe. Problematische Aussage. Dann hätten wir sehr viele Ehen in dieser Welt. Also, Intimverkehr vor der Ehe oder außerhalb der Ehe ist Unzucht. Begründet doch keine Ehe. Wo würde denn das in der Bibel stehen? Natürlich gibt es alttestamentliche Stellen, ja, wenn ein junger Mann eine junge Frau verführt, dass er dann für sie eintreten muss, auch finanziell, oder sie sogar heiraten muss. Das ist aber aus den Umständen zu erklären. Eine Ehe wird durch Unzucht nicht begründet. Das wollen wir festhalten. Und manche sagen, erst die kirchliche Trauung begründet die Ehe. Das glaube ich auch nicht. Nein. Denn alles, was eine Ehe zur Ehe macht, was macht denn eigentlich eine Ehe zur Ehe? Das gegenseitige, lebenslange, öffentliche Treueversprechen. Diese vier Qualitäten machen eine Ehe zur Ehe. Und wo das geschieht, ja, dann ist Ehe. Und das geschieht bei uns auf dem Standesamt. Das ist Ehe. Und was wir in der kirchlichen Trauung uns gönnen, ist der persönliche Segensspruch Gottes. Das ist ja wunderbar. Aber den Ehesegen kriegen wir schon im Standesamt geliefert, aufgrund der Großzügigkeit und der allgemeinen Liebe Gottes für alle Menschen. So groß ist unser Gott. Ja, und das Schöne ist, Gott hält uns zusammen. Das habe ich vorhin schon kurz erläutert. Das sind geheimnisvolle Empfindungen, aber das geht mehr als über das Seelische. Das sind genetische Programmierungen, dass wir als Männer, ich rede jetzt vom Mann, so auf unsere Frau immer wieder hinsteuern. Das geht über unseren Verstand. Das will Gott. Gott will, dass wir zusammenbleiben. Und das ist die ganz große Hoffnung jedes Eheseelsorgers, dass Gott selber das will. Und deswegen haben wir noch nie einer Ehe zur Scheidung geraten, obwohl wir Katastrophenehen schon noch und nöcher erleben mussten. Ja, da kann jetzt natürlich jeder kommen und sagen, Mensch, du redest hier vom grünen Schreibtisch. Hast du denn schon mal in die Ehewirklichkeiten hineingeblickt und hast du das schon mal mitgekriegt, was da alles so abläuft und wie die Frauen verprügelt werden und wie Kinder gedemütigt werden und wie fremdgegangen wird und wie, ich will das Unglück überhaupt nicht komplett aufzählen. Da kann ich nur sagen, in über 40 Jahren Eheberatung kriegt man ein kleines bisschen mit. Und wir kennen natürlich viele, viele Krisenmomente und Krisenauslöser. Das wäre jetzt ein eigenes Thema, aber ich will nur mal ein paar Stichworte nennen. Da kommen die Schlaumeier und sagen, wir haben festgestellt, wir passen nicht zusammen. Ja, das sind dann immer tolle Aussagen, womit man dann sozusagen den Einstieg in den Ausstieg legitimiert. Was sagen wir dazu? Natürlich passen wir nicht zusammen. Mann und Frau sind sowas von unterschiedlich, sie passen einfach nicht zusammen. Ja? Und der 1,96 Meter große Schornsteinfeger und die Bäckersgesellin, 1,56, etwas rundlich, die eigentlich ein bisschen komisch aussehen, wenn man sie sich so vorstellt, passen nicht zusammen. Ich passe auch mit meiner Frau nicht zusammen. Die kommt vom Bauernhof. Mein Vater war Elektroingenieur. Wir haben völlig andere Welten, tragen wir mit uns. Das ist doch keine Neuigkeit, dass wir nicht zusammenpassen. Das muss mir niemand erklären. Komma. Aber Gott macht uns passend. Gott macht die Menschen passend. Und dann feilt er an ihnen herum und dann werden sie zu Schleifsteinen und Gott fügt und passt zusammen und hält zusammen, sodass mir keiner einreden kann, dass es irgendein Ehepaar gibt, die nicht zusammenpassen würden. Also, denn Gott spielt die erste Geige. Und auch bei Nichtchristen. Aber der Christ hat den großen Vorteil, er erkennt das Handeln Gottes und er kann stillhalten und er kann sagen, Herr, ich rebelliere leider immer wieder aufs Neue, aber du bist so stark und du bist so gut und du überholst mich immer wieder und mach dein gutes Werk weiter. Und wenn ich versage, Herr, dann legst du noch einen nächsten Gang ein und überholst mich wieder. Also das ist der große Vorteil von uns Christen. Also, den Spruch können wir vergessen. Den Spruch können wir genauso gut vergessen. Der ist doch keine Neuigkeit. Manometer, wenn ich mein Leben auf Gefühle gründen will, da bin ich doch aber tatsächlich schlecht beraten. Die Gefühle kommen und gehen. Wer sowas sagt, der sollte mal das biblische Menschenbild bedenken. Das biblische Menschenbild besteht ja daraus, Leib, Seele, Geist, ja, das wissen wir, dass die Seele eben aus drei Bereichen besteht, Wollen, Denken, Fühlen. Und dass diese drei Bereiche vom Geist bestimmt werden müssen. Und die dürfen eben kein Eigenleben führen. Wenn sie ein Eigenleben führen, dann kriegen wir den Verstandesmenschen, den Willensmenschen, den Gefühlsmenschen. Männer neigen sehr schnell dazu, Verstandesmenschen zu werden. Frauen neigen schnell dazu, Gefühlsmenschen zu werden. Aber wir sind doch berufen, dass der Geist das Sagen kriegt. Paulus sagt, denkt dem nach, was gut und nützlich und heilsam ist. Da musst du ein bisschen dein Denken anstrengen, dass du dem nachdenkst, was gut ist. Und wer so ein Gefühlstyp ist, der muss eben lernen, sein Gefühl mal zu steuern. Paulus sagt im Philipperbrief, haben wir ja heute schon Kapitel 3 gehört, freut euch. Was, ich soll mich freuen? Lieber Paulus, wie weltfremd bist du denn eigentlich? Kennst du nicht meine Probleme? Und Paulus sagt, freut euch. Und dann redet er ein bisschen weiter. Ach, was ich noch sagen wollte. Freut euch. Ja, wir kennen ja die Stellen, ja, diese Wiederholungen. Das heißt, wir werden genötigt zur Freude. Und das macht doch eigentlich das Christentum aus. Frieden und Freude. Römer 14 steht das ja. Nicht essen und trinken. Obwohl das auch nicht schlecht ist. Aber Friede und Freude und Gerechtigkeit, das macht den Christen aus. Also können wir auch unser Gefühlsleben beginnen zu steuern. Ja, die Gefühle müssen nicht mit uns durchgehen. Aber gut, ich bin keine Frau. Eine Frau hat vielleicht da ein bisschen mehr Mühe damit, aber der Heilige Geist, der kriegt das hin. Und auch der Willensmensch kann sich zähmen, wenn er seinen Willen immer wieder neu in den Willen Gottes hineinlegt. Also Gefühle, die kommen und gehen. Und wenn du in der Spur Gottes lebst, dann sind die plötzlich wieder da. Das ist das Schöne. Ja, die Gefühle kommen wieder. Ich freue mich nachher, meine Frau wieder in den Arm nehmen zu dürfen. Ja, und ich weiß ganz genau, die Gefühle, die ich jetzt schon habe, potenzieren sich dann. Also für Gott gar kein Problem, wieder neue Gefühle zu schenken. Ja, dann kommen die ganz Schlauen, die sagen, ich bin mir ja unsicher, ob meine Ehe überhaupt richtig war. Wir waren ja noch gar nicht gläubig. Wir haben ja so viel Quatsch gemacht. Das kann doch Gott gar nicht segnen. Ja, und dann machen sie sich selbst unsicher. Kann ich nur radikal beantworten und sagen, wo immer zwei Menschen, Mann und Frau, öffentlich, gegenseitig, lebenslang sich die Treue versprechen, ist Ehe da und Gott will die Ehe. Ja, also ob die nun gläubig sind oder nicht, ob das Sünder sind, hochkantige Sünder oder nicht, das ist alles völlig sekundär. Wenn diese Voraussetzung eingelöst ist, tritt ein Paar in den Stand der Ehe und stellt sich unter den Ehesegen und darf jetzt, wenn sie schlau sind, täglich bitten, Herr, segne unsere Ehe. Ich kann nicht vergeben, das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ja, es gibt Fälle von Degradierung und von ja, Misshandlung, sage ich mal. Da fällt es auch Christen schwer, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen. Was sage ich denen? Oder wenn ich mich selbst ansehe, was sage ich mir? Ich kann nichts anderes sagen als dies. Schau dir an, was Gott dir vergibt. Schau dir die Unzahl von Unterlassungssünden, von Gedankensünden und von Tat- und von Wortsünden an, die auf keine Kuhhaut gehen. Und Gott streicht es durch und guckt auf das Kreuz Christi und verschließt die Augen vor deinen Sünden. Oder anders gesagt, er vertilgt sie. Und du willst deinem Ehepartner nicht seinen Fehltritt vergeben, wo Gott dir schon 5000 Fehltritte vergeben hat. Also da muss man sich dann wirklich geistlich an die großen Tatsachen Gottes erinnern, wenn man eine Vergebungsproblematik hat. Vielleicht an der Stelle mal ein paar Sätze zum unverheirateten Zusammenleben. Ich habe es hier schon mal jetzt in diesen Tagen kurz angerissen, aber für die, die jetzt neu sind, das ist ja kein Geheimnis, dass auch unter Christen, in christlichen Familien, der Trend zunimmt. Und das wird dann auch mitunter fromm bemäntelt und fromm begründet. Was sagen wir? Die Liebe gibt dem anderen das Beste. Ein Leben lang treue Heimat, Geborgenheit im Rahmen der Ehe. Wieder ein kleines Beispiel, wie gut, dass man 4 Kinder hat. Da gibt es immer viele Beispiele. Ich weiß noch die Szene in der Verlobungszeit unseres Großen. Kommt er doch plötzlich auf mich zu. Er war wieder zu Besuch bei uns und sagt, du, ihr haltet doch Eheseminare. Wie weit kann ich eigentlich mit Sabine gehen? Da war ich aber geplättet, ja, wenn der eigene Sohn diese Frage stellt. Ich sage, Mensch, ist eine gute Frage, die will ich beantworten. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich habe erst mal gesagt, du, die will ich beantworten. Und Sabine war auch da und wir setzen uns ins Wohnzimmer und ich sage, jetzt pass mal auf. Die Liebe sucht das Beste für den anderen. Und ihr seid beide Studenten. Und was ist jetzt das Beste? Und was ist das Beste für Sabine? Oh, da rutscht er immer hin und her. Werde mal ein bisschen konkreter. Ja, ich sage, das ist der Leitsatz. Die Liebe sucht das Beste für den anderen. Und jetzt holen wir mal die Mutti. Meine Frau war gar nicht darauf vorbereitet. Und ich sage, Lieselotte, kommst du mal? Die beiden haben ja eine wichtige Frage. Und die kommt rein, wusste gar nicht, was los ist. Ich sage, ja, Elmar fragt, wie weit er gehen darf mit Sabine. Hast du eine Antwort? Und ich habe schon mal gesagt, die Liebe sucht das Beste für den anderen. Und dann hat meine Frau aus dem Handgelenk ganz klasse geantwortet. Ja. Und sagte im Blick auf Elmar, eine Frau erlebt das Intime ganz anders als ein Mann. Braucht die Gewissheit, ganz und gar geborgen und aufgehoben zu sein. Sonst hat sie nichts davon. Mit Husch-Husch ist da nichts. Eine Frau empfindet ganzheitlich. Und lieber Elmar, wenn du der Sabine wirklich Liebe schenken willst, dann gibst du ihr auch das Intime in diesem Rahmen, den eine Frau wirklich genießen kann, nämlich das ganze Angenommensein, Geborgensein in der Ehe. Mit anderen Worten, dann wartet ihr bis zur Hochzeit. Sie hat das noch viel besser gesagt, als ich das jetzt hier zusammenfasse. Aber da habe ich mich sehr gefreut, wie sie das von der Liebe her wunderschön begründet hat. Aber das Allerschönste kam noch etwas später. Der Elmar war dann ein oder zwei Semester in Amerika studieren, kommt dann und kam auf die Idee, ach, die letzten 6 Wochen mietet er ein Auto und holt die Sabine über einen großen Teich und dann machen die eine Rundfahrt durch Kalifornien. Naja, und da habe ich zu meiner Frau gesagt, 6 Wochen alleine im Auto? Naja, mal sehen. Ja. Gut, jedenfalls, er kommt zurück. Und ich sehe ihn noch wirklich die Treppen hochkommen zu unserem Haus. Und wir umarmen uns. Dann stellt er sich vor mich hin und sagt, ich weiß, was du denkst. Und dann kommt er noch mal einen Schritt auf mich zu. Ich kann dich beruhigen. Sabine ist genauso wieder zurückgekommen, wie sie nach Amerika hin. Ich sage, Mensch, habt ihr das geschafft, 6 Wochen? Komm her, ich habe den abgedrückt, wie sonst was. Ja, also große Hochachtung. Und ich glaube, der Schlüssel war die kleine Szene mit meiner Frau. Das hat eingeleuchtet. Die Liebe gibt dem anderen das Beste. Und das Beste ist eben auch der öffentliche Schutz. Und dazu gehört nun mal in unserem Kulturkreis das Standesamt. Das geht nicht anders. Und die kirchliche Trauung ist eigentlich nur geboren aus der Erkenntnis, dass ich die Hilfe Gottes direkt brauche. Und deswegen ist die kirchliche Trauung eigentlich wunderbar und unverzichtbar für Christen. Aber sie ist nicht elementar nötig. Sie macht die Ehe nicht zur Ehe. So, jetzt will ich mal so ganz allmählich die Landeschleife suchen. Wir wollen noch ein paar Sätze nachdenken über Eheharmonie. Eheharmonie ist ja so eine Sache. Ich mag das Wort nicht, weil Harmonie immer so nach Friede, Freude, Eierkuchen klingt. Ich habe nicht das Ideal einer solchen Ehe. Da gibt es tatsächlich Ehepaare, die sagen, wir haben uns nie gestritten. Was sage ich, nie gestritten? Das ist ja ein Phänomen. Glaube ich nicht. Aber ja, das wird dann oft behauptet. Ich glaube nicht, dass Gott uns zu einer wirklich streitlosen Ehe hier berufen hat. Nein, dann können ruhig mal die Fetzen fliegen. Aber dann muss man sich natürlich wieder versöhnen. Also Harmonie mag ich nicht, in dem Sinne, dass da nun keine Reibungen sind. Aber jetzt will ich mal ein praktisches Beispiel. Wir haben doch hier unseren Klavierspieler. Darf ich mal kurz bitten, zum Klavier zu gehen? Ich brauche jetzt mal eine Sekunde. Also ich meine jetzt das Intervall. Wie das klingt. Ich will nur mal hören, wie eine Sekunde klingt. Sie klingt nämlich ziemlich hässlich. Was? Klingt das schön? Nee, klingt nicht schön. Ja. Aber genau das läuft in vielen Ehen ab. Man versucht, den anderen zu sich rüberzuziehen und möglichst meinungs- und deckungsgleich zu kriegen mit einem selber. Und dann entstehen die Sekunden. Wunder. Was wollte ich sagen? Nicht wunderbar. Grauenvoll, das will ich sagen. Also, suchen wir uns mal lieber einen schönen Akkord aus unterschiedlichen Tönen. Ja, ist das nicht wunderschön? Ja. Unterschiede machen es. Und das wäre mein Ehetipp. Die Unterschiede stehen lassen, sich nicht ärgern, dass der andere anders denkt, andere Schwerpunkte hat, andere Lebensziele, Lebenserwartungen. Das ist nun mal so. Gott hat das gewollt. Aber im Zusammenklang der Unterschiede wird die Ehe schön. Nicht, indem ich den anderen an mich angleiche. Wohlklang aus unterschiedlichen Tönen. Wer das nicht will, wer keine Unterschiede ertragen will, dem gebe ich folgende Empfehlung. Der kauft sich eine Einzimmerwohnung, stattet sie überall mit Spiegeln aus und guckt sich immer wieder an. Und da hat er sich, ja, da hat er einen völligen Gleichklang mit sich selbst. Wenn er damit glücklich werden will, okay. Aber wer eine Ehe will, der will Unterschiede. Und der muss die managen lernen. So, nun endet dieses Wort ja mit dieser Verheißung, sie werden eins sein. Ich sagte schon, Luther übersetzt ein Fleisch, aber es geht um die Einheit der Eheperson. Wie entsteht denn Einheit in der Ehe? Nicht durch Beherrschen, nicht durch Angleichen, nicht durch Verschmelzen, sondern indem ich dem anderen das gebe, was er braucht. Und wenn ich von ihm das nehme, was ich brauche, darf ich mal eine kleine Wiederholung hier einbauen? Was braucht der Mann? Wer hat aufgepasst? Ruhe? Anerkennung? Gutes Essen. Sehr gut. Männer kriegen eine Eins. Was braucht die Frau?
Geborgenheit.
Na, das sollte jetzt eine Frau doch bitte schön antworten. Was braucht die Frau? Geborgenheit.
Sicherheit.
Geborgenheit haben wir. Und? Also, liebe Frauen, Sie enttäuschen jetzt so ein bisschen. Also, Geborgenheit haben wir.
Zärtlichkeit.
Zärtlichkeit. Ritterlichkeit. Jetzt haben wir es zusammen. Ja. Wenn der Mann der Frau das gibt und wenn die Frau das dem Mann gibt, dann entsteht, ja, wie soll ich sagen, eine echte Eheharmonie. Lieben und helfen, das geschieht dann. So, wann hört denn eigentlich eine Ehe auf? Das ist auch noch ein Schlusspunkt. Hört die eigentlich mit der Scheidung auf? Das ist die große Preisfrage. Kann ich das, was Gott zusammenfügt, einfach auf dem Standesamt wieder lösen? Ich denke mal eher nicht. Da läuft was weiterhin mit. Es läuft was weiterhin mit. Wann hört eine Ehe auf? Sie beginnt, das habe ich festgehalten, mit dem öffentlichen, gegenseitigen, lebenslangen Treueversprechen. Und sie endet mit dem Tod eines Ehepartners. Das ist biblische Lehre. Und das ist ernüchternd. Ehen sind nicht für den Himmel geschlossen, sie sind für diese Erde geschlossen. Wir sind im Himmel nicht mehr verheiratet. Ich freue mich sehr, wenn ich meine Frau in einem verklärten Zustand mal wiedersehen sollte, wenn wir beide in der Ewigkeit sind. Aber es ist dann keine Ehe mehr. Ehe ist ein irdischer Gnadenakt Gottes. Und wir sollten ihn genießen, solange wir ihn haben. Aber wir sollten ihn dann auch loslassen können, wenn ein Ehepartner in die Ewigkeit eingeht. Ja, als meine Frau jetzt so schwer erkrankt war, habe ich zu einem guten Bekannten gesagt, genieße deine Ehe. Ja. So, und das ist das Schlusswort, das habe ich hier geklaut aus der Hochzeitsrede des schwedischen Thronfolgers. Hat mir gut gefallen, was er da gesagt hat. Das ging durch die Zeitungen. Ich habe im Leben noch viel zu lernen und viel zu tun. Es ist eine lange Reise und ich freue mich unendlich darauf, mich gemeinsam mit dir auf diese Reise zu begeben. Aber das Wichtigste habe ich schon von dir gelernt. Und das ist, dass die Liebe alles überwindet. Sophia, du bist die Beste, ich liebe dich. Ist das nicht toll? Ja, also auch solche Herrscherhäuser gibt es noch, die etwas von der Kraft der Liebe wissen. Und was Besseres kann man eigentlich nicht sagen. Und ich schließe mit einem Gebet. Herr Gott, himmlischer Vater, im Namen Jesu danken wir dir von Herzen für die Stiftung der Ehe. In einer heimatlosen Welt gibst du uns ein Stück Heimat. In einer Zeit, wo alles drunter und drüber geht, wo keine Geborgenheit mehr herrscht, nicht mal im Mutterleib, gibst du dennoch Geborgenheit, wenn du zwei Menschen zueinander stellst. Und in einer Zeit, wo Treue ein Fremdwort geworden ist, gibst du Grunderfahrungen der Treue. Und wir brauchen alles für unsere Seele so dringend, um glücklich und zufrieden durch diese Welt gehen zu können. Und so bitten wir, Herr, erstmal für unsere eigenen Ehen, dass du sie stabil hältst, stabilisierst, wo sie gefährdet sind. Wir bitten dich, Herr, dass wir nicht nach unserem Verstand und nicht nach unserem Gefühl, nicht nach unserem Willen, sondern nach deinem Geist unser Leben ausrichten lernen. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir mit Taten, Worten und Unterlassungen unsere eigene Ehe gefährdet haben. Und wir bitten dich, segne unseren Ehepartner. Und lass uns ein Segen sein für ihn und ihn für uns. Wir bitten dich für Kinder und Enkelkinder, für die Jugend, die kaum noch intakte Ehen kennenlernt, zumindest nicht in dieser Welt, dass du ihnen dennoch so nahe bist, dass sie sich freuen, dass es Ehe gibt und dass auch sie berufen sind zu einer wunderbaren Zweisamkeit, die sie durchs Leben hindurchbringt. Und wir bitten dich für die Krisenehen in unserem Land und in unserer Verwandtschaft, in unserer Bekanntschaft. Herr, wäre doch diesem Scheidungstrend, der so übermächtig geworden ist, dass man sich gar nicht mehr vorstellt, dass es auch anders gehen kann. Herr, du hast die Ehe gestiftet und du weißt sie auch zu erhalten. Lehre doch die Menschen, die in Krisen sind, offenbare du dich selber ihnen, dass sie erkennen, was du für wertvolle Hinweise in deinem Wort bereithältst. Segne auch diese Gemeinde, setze sie zum Salz und zum Licht in dieser Umgebung und in all den verwandtschaftlichen und bekannten Beziehungen drumherum. Und erhalte uns alle bei dem einen, dass wir deinen Namen lieben und fürchten, und segne uns, dass wir ein Segen sein können für andere. Und hab Dank, dass du uns dieses Wochenende ermöglicht hast. Und gib einen erfüllten und frohen Sonntag. Amen. So, soll ich noch einen Segen sprechen oder machst du das zum Schluss? Ja, dann bleiben wir gleich stehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er gebe dir Frieden. Amen.
Ja, vielen Dank, lieber Bruder Kochlovius, für das Hindurchführen auf der Grundlage von Gottes Wort, was Ehe bedeutet. Wer an diesen 2,5 Tagen dabei war oder auch nur heute im Gottesdienst. Ich glaube, es ist dann ganz deutlich geworden, was Gott unter dem Bund der Ehe versteht, warum er ihn gestiftet hat und warum wieder dem Widersacher, dem Satan, so viel darin liegt, dieses zu zerstören, zumindest versuchen es zu zerstören über viele Wege und Möglichkeiten. Und wir sollten ihm dazu keinen Raum geben. Eine ganze Kleinigkeit noch, ich kenne ja auch die geistliche Ausrichtung unseres Bruders und für mich ist es nur noch mal wichtig zu sagen, auch dieses Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gut und über Böse. Und es gibt auch Ehen, die von Nichtchristen geschlossen wurden, die Gott auch segnet. Aber um gerettet zu werden, brauchst du Jesus Christus. Du brauchst die Anerkennung seines Opfers, was er auf Golgatha getan hat. Und ohne das Bekenntnis, dass du ein Sünder bist, und wenn du einmal gelogen hast, dann bist du nicht für das Himmelreich bestimmt, sondern da steht etwas zwischen Gott und dir. Ich wollte es hier noch einmal sagen, du brauchst Christus, du brauchst sein Vergeben von Golgatha, du musst dich unter das Kreuz beugen, um für die Ewigkeit gerettet zu werden. Das war mir doch noch mal ganz wichtig zu sagen. Danke noch einmal für deinen Dienst. Nimm ganz liebe Grüße auch mit an Lieselotte und wir werden sie im Gebet weiter mittragen.